So, dann ja, auch von mir guten Morgen. Vorgestern oder vor 3, 4 Tagen hätte ich schon nicht gedacht, dass ich hier so stehe heute, gesundheitlich bedingt. Aber das macht nichts. Jetzt habe ich umso mehr Bock, ehrlich gesagt. Und ja, ich will kurz beten und dann fangen wir auch schon an. Ja, ich danke dir, dass ich heute hier stehen darf, dass du einfach durch mich sprichst heute und auch durch jedes Medium, was heute hier benutzt wird an Medien, an Videos und an Vorstellungen. Und ich danke dir, dass du einfach ja zu jedem heute sprichst und jedes Herz, was hier ist, einfach noch vorbereitest, wenn es noch nicht vorbereitet ist und ja, aufnahmefähig machst. Amen. So. Tut mir leid, ich schmatze ein bisschen, das liegt an dem Bonbon, glaube ich. ja, ich will jetzt gar nicht viel sagen. Wir fangen jetzt nämlich mit einem Musikvideo, also Musik, ein Video über ein Lied an. Das ist kein richtiges Video, das ist nur der Text. Aber ihr dürft es euch erstmal reinziehen und dann sage ich noch ein bisschen was dazu. Viel Spaß.
Irgendwann schmeiß ich mein Handy ins Meer und irgendwann renn ich nicht allem hinterher und wenn ich kann, zieh ich wieder raus aufs Land. Ich rede davon schon so lang. Irgendwann hör ich nur noch auf mich selbst, auch wenn das dann nicht mehr jedem gefällt. In ein paar Jahren pack ich alles anders an. Ich rede davon schon so lang und sag immer nur irgendwann. Ich will nicht länger warten, dass was passiert. Hab 120 Fragen, bin scheiß verwirrt. Doch ich fang endlich an zu glauben, dass alles, was ich brauche, schon immer in mir steckt. Irgendwann ist jetzt, irgendwann ist jetzt. Mehr Zeit für mich nehmen und irgendwann auch meine Eltern öfter sehen. Doch jedes Mal kommt dann immer was dazwischen. Ich sah mir dann nächstes Jahr. Bis dahin bleibt's wie es war. Ich will nicht länger warten, dass was passiert. Hab 120 Fragen, bin scheiß verwirrt. Doch ich fang endlich an zu glauben, dass alles, was ich brauche, schon immer in mir steckt. Irgendwann ist jetzt, irgendwann ist jetzt. Ich lerne zu vertrauen und irgendwann hab ich diese eine Frau an meiner Hand und ich lass sie nie mehr gehen. Ich kann's schon vor mir sehen. Ich will nicht länger warten, dass was passiert. Hab 120 Fragen, bin scheiß verwirrt. Doch ich fang endlich an zu glauben, dass alles, was ich brauche, schon immer in mir steckt. Irgendwann ist jetzt, irgendwann ist jetzt.
Jo, irgendwann ist jetzt. Du weißt nie, wie lange dir noch bleibt, ganz egal, was du noch vorhast. Manche Dinge wären vielleicht nicht verkehrt, sie bald anzufangen und bald durchzuziehen. Und ja, zum Beispiel auch, wenn du jetzt sagst, deshalb sage ich mir immer noch, ich schreibe jeden Sonntag mit bei der Predigt. Wenn du jetzt überlegt hast, mal bei Brick mitzuschreiben, du kannst es ja jetzt noch tun. Also, wir haben noch nicht viel gemacht. Ist noch nicht viel passiert. Irgendwann ist jetzt das Einzige, was du dir wahrscheinlich bisher aufschreiben kannst. Oder halt auch manche Dinge, die du vielleicht auch inspiriert durch das Video ja einen Angriff nehmen willst, vielleicht dich mal mit deinen Eltern wieder zu treffen oder mit Freunden, die du schon lange nicht mehr gesehen hast, oder Großeltern, wenn du noch welche hast. Ja, weil irgendwann ist es zu spät. Irgendwann ist eigentlich, heißt eigentlich nie. Ja. So, das erstmal zum Einstieg. Wer vor circa 7 Jahren dabei war, weiß sicherlich noch, dass ich schon einmal über den Titel Antrag auf Ewigkeit gepredigt habe. Das war meine erste Predigt damals, hier auf diesem Pult, an diesem Pult. Und ich habe wahrscheinlich noch nie so kurzfristig angefangen, meine Predigt zu schreiben wie dieses Mal. Und da die Sina, die hier vorne steht, einen Titel von mir gebraucht hat, habe ich mal den von meiner allerersten Predigt gegeben, weil der passt eigentlich immer. Aber meine 3 Punkte sind komplett anders als die von der ersten Predigt. Also es ist nicht dieselbe Predigt. Ich habe mir das Skript eigentlich rausgelöscht von letztem Mal. Ja, meine 3 Punkte heißen: Ich liebe Menschen. Habt ihr den Satz schon einmal gesagt? Vielleicht habt ihr schon so oft Sprüche gehört oder auf manchen T-Shirts gesehen nach dem Motto, ich hasse Menschen oder ähnliches. Ist ja so das Gängige. Ist natürlich kontraproduktiv, wenn man Jesus nachfolgen will und ihm ähnlicher werden will, ne? Und wer jetzt möchte, darf was da ganz kurz mit mir sagen, mit dem Ich liebe Menschen auf 3, okay? 1, 2, 3. Ich liebe Menschen. Gut. Und dann fangen wir auch gerade am ersten Punkt an, mit Ich. Was ist mit mir? Kann ich mich selbst leiden? Kannst du dich selbst leiden? Wenn ich mich selbst nicht liebe, kann ich auch andere nicht lieben. Kann ich keine Menschen lieben? Ich kann mich von anderen ausnutzen lassen, ja, das geht. Aber das ist ja dann keine Liebe. Egal von welcher Seite aus gesehen. Da kennt ihr bestimmt 1. Korinther 13. Die Liebe ist, wenn ihr das alles genau nachgucken wollt, könnt ihr da nachlesen. Und Jesus hat gesagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also Gott hat nie gefragt, ob du dich liebst. Er hat gesagt, du sollst dich lieben. Sondern er ist davon ausgegangen, dass wir uns selbst lieben. Weil sonst könnten wir den Nächsten nicht lieben. Das steht ja auch nicht in dem Ausmaß, wie ich mich selbst liebe. Sondern ich soll den Nächsten lieben, wie ich mich auch selbst liebe. So. Was aber Fakt ist, steht in Römer 3, Vers 23, sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollen. Also Fakt ist, wir sind alle Sünder, keiner von uns ist perfekt. Eben weil wir gesündigt haben, sind wir Sünder. Und das entfernt uns von Gott. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, ich habe jetzt kein Bild hier. Aber stellt euch vor, die rote Staffelei ist Gott, ich bin ich. Und dazwischen ist ein tiefer Graben. Und den Graben schaufelt man sich jedes Mal selbst im Prinzip, wenn man wieder irgendwas an Sünde begangen hat, getan hat. Weil Gott eben so heilig ist, dass wir mit Sünde nicht an ihn ran können. Es wäre einfach nicht möglich, weil er viel zu heilig ist. Und da kommt schon der 2. Punkt, die Liebe, ins Spiel. Der 1. Punkt ist der kürzeste von allen, keine Sorge, die gehen nicht alle so schnell. Und da lesen wir dann nämlich die Bibelstelle, die ich euch eben schon genannt habe, ein bisschen weiter. Und zwar Römer 3, Vers 23 und 24. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie für Gott haben sollen. Und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Ohne Verdienst. Ich habe im Oktober auch darüber gesprochen. Ihr könnt es euch nicht verdienen. Ganz egal, was ihr Tolles macht. Ganz egal, was ihr hier in der Gemeinde leistet. Wenn ihr vor Gott nicht eure Sünden abgegeben habt, dann seid ihr verloren. Es ist ganz einfach. Ihr könnt die höchsten Leute sein hier und trotzdem die höchsten. Könnt die bekanntesten Leute in der Gemeinde sein und habt es doch nicht. Und dazu kommt jetzt schon mein 2. Video. Und danach auch ein kleines Theaterstück. Dabei wünsche ich euch wieder viel Spaß.
Guten Morgen. Wie Sie wissen, findet ja heute die lang ersehnte Versteigerung der Gemäldesammlung des verstorbenen Vaters statt. Wir werden mit dem Porträt des Sohnes beginnen. Wer bietet für dieses Gemälde? Irgendjemand ein Gebot? Wir beginnen mit einem Betrag von 100 Euro. Bedenken Sie, es ist das Bild seines Sohnes. Wer bietet 100 Euro? Irgendjemand 100 Euro? Wir haben 10. Wer bietet mir mehr? Höre ich irgendwie 20? Jemand 20 Euro? Zehn sind geboten. Bietet jemand mehr? Niemand. Wirklich niemand. Okay, zum ersten, zum zweiten, zum dritten. Verkauft. Für 10 Euro an den netten Herrn in der Engelbert-Strauß-Hose da vorne. So. Das Bild gehört jetzt Ihnen. So, und damit ist unsere Auktion für heute auch schon beendet. Es tut mir sehr leid, als mir der Auftrag, die Versteigerung durchzuführen, anvertraut wurde, teilte mir der Anwalt eine geheime Bestimmung aus dem Testament mit. Es war mir nicht gestattet, diese Klausel vor dem Verkauf des Porträts des Sohnes bekannt zu geben, aber sie hat folgenden Wortlaut. Wer das Bild meines Sohnes ersteigert, erbt auch meinen gesamten Besitz mitsamt allen Gemälden. Wer meinen Sohn aufnimmt, der erbt alles.
Dankeschön. Keine Sorge, alle Personen, die an diesem Pult mit dem Mikro standen, sind ein Haushalt. Nur so zur Info, dass sich jetzt keiner erbost darüber und in der Predigt nicht mehr zuhören kann, das wäre ja schlecht. Ja, so ist das. Es gibt ja auch eine Bibelstelle, die heißt, wenn mein Sohn aufnimmt, dann nimmt mich auf. Mama? Das kam mir gerade in den Sinn, ja, gell? Das hätte man nämlich jetzt hier am Ende auch sagen können. vielleicht kennt ihr auch die Geschichte vom verlorenen Sohn oder die Geschichte von dem Hirten, der die 99 Schafe hatte, wo eins weggerannt ist. Das alles ist Liebe. Und wer erkennt, so was es für einen Wert hat, hier eben mit dem Bild, der Gärtner, es war jetzt in dem Fall der Gärtner von dem Mann, der gestorben ist, der wusste, wie wichtig ihm sein Sohn war und was die Geschichte dahinter war, dass der Sohn eben gestorben ist, sich geopfert hat für andere Menschen. Und es gibt viele, wie die Auktionäre eben, die da sitzen und sich denken, was soll das so? Ich will was Besseres, aber es gibt einfach nichts Besseres. Und ich glaube, dass viele das übersehen und viele das sich gar nicht bewusst machen, wie wertvoll das ist, was Jesus für uns getan hat. Ja, was hat er für dich und für mich getan? Das kommen wir wieder zu dem Bild, was ich im ersten Punkt angesprochen habe. Wenn das Jesus ist, in dem Fall nicht mehr rot, aber ja. Und dann der Graben dazwischen. Und wenn man dann sein Kreuz, wo Jesus dran gehangen hat, dazwischen stellt, dann habe ich einen Weg, den ich gehen kann zu ihm. Das ist das Bild, was ihr vielleicht schon mal woanders gesehen habt. Also durch das Kreuz, durch das Opfer, was Jesus gegeben hat, können wir wieder zu Gott kommen und können unsere Sünden loswerden und können wirklich alles ablegen, was an Schlechtem hinter uns lag oder was wir ja gemacht haben. Und meine Predigt heißt ja auch Antrag auf Ewigkeit. Ein Antrag stellt man in Papierform oder wenn man jetzt von dem Antrag, was die Hochzeit angeht, redet, mit einem Ring in der Regel. Und ja, was was Jesus getan hat oder was Gott damit getan hat. Er hat uns die Möglichkeit gegeben, eben zu ihm zu kommen. Und dadurch können wir ihn heiraten. Viele vergleichen ja auch die Taufe mit der Hochzeit mit Jesus. Deswegen ist man da auch oft weiß angezogen, so als Sinnbild dafür. Wenn ich also jetzt heute sage, ja, Jesus klingt ganz interessant, ist ganz nett, ist es vielleicht die Kennenlernphase. So, du gehst vielleicht ein paar Mal in Gottesdienst, guckst dir das an, wie ist Gott, wie ist die Bibel, wie sind die Christen drauf, wie ist das Ganze, du lernst überhaupt mal irgendwas in die Richtung kennen. Und dann sagst du vielleicht in einem Gottesdienst, wer es mitbekommen habt, wir haben jeden Sonntag eigentlich das Angebot, dass ihr ein Übergabegebet sprechen könnt, dass ihr euer Leben Gott widmen könnt, ihn in euer Herz einladen könnt. Wenn ihr das tut, seid ihr quasi verlobt. Weil Gott steht die ganze Zeit oder kniet die ganze Zeit hier vor euch. Jeden Tag, jede Minute, egal wo ihr seid, nicht nur im Gottesdienst, auch bei euch zu Hause. Das muss nicht da sein, das könnt ihr auch zu Hause alleine machen. Die ganze Zeit steht er da mit diesem Ring und er wird dir nie wegtun. Auch wenn du den größten Mist baust, den du machen kannst, der wird einfach stehen und warten. Das, also, viel größere Liebe gibt es nicht. Weißt du, kannst ihm ins Gesicht spucken und weggehen und er steht trotzdem da und strahlt dich an und freut sich, wenn du dich nochmal umdrehst. Ich glaube, dass wir uns das viel zu selten bewusst machen. Auch ich, mir. Ich könnte jedes, wenn ich jedes Jahr aus Bebo gehen würde, ich würde jedes Jahr wieder neu das verstehen, was das eigentlich bedeutet. Wenn ich das nicht machen würde, auch wenn ich nur mitarbeite, ich war vor 2 Jahren dabei, vor 1,5. Das war für mich wie, als hätte ich teilgenommen. Es ist einfach, man lernt Dinge wieder neu zu verstehen, die man vergessen hat. Du machst quasi ein Eheseminar, wenn du es so siehst. Also, ja, und nachdem du jetzt hier heute zum Beispiel sagen würdest, ja, ich will mit dir mein Leben gestalten, Jesus, du sollst der Herr in meinem Leben sein, bist du nicht sofort verheiratet. Also, quasi die Heirat, wenn du dich verbindlich machst in der Gemeinde, ist dann zum Beispiel die Taufe bei uns mit der Mitgliedschaft zusammen. Das wäre dann rein theoretisch die offizielle Heirat, weil du dann der ganzen Welt bezeugst, was du entschieden hast. Davor ist es nur eine Sache zwischen dir und Gott. Und ab der Taufe ist es eine Sache zwischen dir und allen anderen Christen und Gott. Und allen anderen Menschen, nicht nur Christen. Weil du setzt ein Statement. Wenn ich heirate, heirate ich normalerweise auch nicht heimlich und versteckt, außer ich muss irgendwie von meinen Eltern mich verstecken, was weiß ich, weil die es nicht wollen. Aber normalerweise ist das ein Fest und da freut man sich dran. Und da darf man fröhlich sein und feiern. Und so ist es auch hier. Das heißt, wenn du kannst jetzt mit Gott zu Hause sagen, ich will ein Leben mit dir, zeig mir, dass es dich gibt. Und du kannst nach einem Tag sagen, es reicht mir. Es ist deine Entscheidung. Gott zwingt dich nirgendwo rein. Du kannst machen, was du willst. Und auch wenn du sagst, ich will dich und gehst dann ein paar Jahre ohne ihn und kommst dann zurück, der wird trotzdem noch wieder da stehen und dir wieder dieses Angebot machen, weil ihr noch nicht geheiratet habt zum Beispiel, weil ihr vielleicht immer noch nur verlobt wart, die Verlobung aufgelöst wurde. Ja. So, das haben meine ersten beiden Punkte. Also ich bin nicht perfekt, ich habe viele, viele Fehler, viele Dinge, an denen ich arbeiten kann. Zweiter Punkt ist aber die Liebe. Es gibt eine Lösung, es gibt einen Weg daraus, wodurch ich wieder, nicht fehlerfrei, aber wo Gott mir alle Dinge wegnimmt erstmal und ich von neu anfangen kann. Und damit komme ich zu meinem dritten Punkt, der, denke ich, am längsten dauern wird. Menschen. Menschen sind toll. Und ja, was Menschen angeht, da gibt's auch einen, den kennt wahrscheinlich jeder von euch. Justin Bieber heißt er. Ja, man kann von Leuten, die öffentlich bekennen, dass sie Christen sind, also so von Stars behaupten, denken, was man will. Das gibt's in Amerika sowieso, ist es, was Christsein bedeutet, was anderes. Aber das Interview, was ich über ihn gesehen habe, war doch sehr, fand ich sehr interessant und das würde ich euch gleich gerne zeigen. Einfach, wo er ein bisschen was darüber erzählt, wo er durchgegangen ist und ja, einfach, ich glaube, ich sage danach mehr. Ich zeige euch erst das Interview. Das kann losgehen.
I believed in Jesus, but I never really liked, you know, when it says following Jesus is actually turning away from sin. And so there's no, what it talks about in the Bible, it's like there's no obedience. There's no faith without obedience. So it's like I had faith about like, oh, I believe Jesus died on the cross for me, but I never really implemented it into my life. I never like was like, I'm going to be obedient.
So when did you decide to actually move within the guidelines, and how did you find yourself away from, yeah, I believe in Jesus, but I'm going to drink or do drugs or sleep around or all these other distractions? How did you get out of that world? What was the turning point for you?
I think it was my perception of who Jesus really was, you know? I'd had really bad examples of Christians in my life who would say one thing and do another. So they were my direct example of who Jesus was.
That's why you didn't take it seriously.
I didn't take it as seriously because I didn't have good examples.
Good role models.
The way I look at my relationship with God and with Jesus is I'm not trying to earn God's love by doing good things. God has already loved me for who I am before I did anything to earn and deserve it. It's a free gift by accepting Jesus and just giving your life to him. And what he did is the gift. The forgiveness is the thing that we look at and, you know, I'm going to worship you, God, because you gave me something so good. Oh, for sure. Yeah, I would have for sure. 100%. Yeah. I don't know if I'd be alive for sure. It was dark, really dark. So I'm very, very grateful to have influences in my life that have played a huge part in me seeing their relationship with Jesus and their relationship with their wives and their relationship with their kids and saying, that's what I want. And striving after that. So Jesus wasn't this religious elite guy that, you know, came to, but he was in the dirt. And he found me in my dirt and pulled me out. Like I said before, I'm a Jesus follower. And I just want to be led by, when you accept Jesus, he says that now you walk with the Holy Spirit. So I think I just want to be led by the Holy Spirit. We're not really good at the end of the day. At the core, I don't believe. I just feel like at the core, I fight every day temptation and things that, you know, are instinctive to do, whether it's, you know, whatever it is, lie, be greedy, all these things that just naturally come, those naturally come. I gotta fight to not be that. Humanity's, you know, it's come to a place of being really, you know, it's broken. I mean, it's just look around. I mean, the pain in this world, it's just so, it's like, it's obvious. And people are looking for hope. And they're looking for a way out, and they're looking for an escape, and they're looking for truth, and they're looking for, and I'm just, I've gotten the opportunity with my journey to just see a God who's accepts me, loves me. They call him the Savior, and I believe that to be true, that Jesus saved me.
Also, ich finde es einfach so cool, dass, dass da jemand ist, der so eine Macht hat eigentlich, was er sagen kann, was so viele Menschen hören, und dass er so ehrlich dazu steht und so offen darüber redet und auch ganz ehrlich sagt, dass er selbst halt einfach nicht perfekt ist. Und ja, Menschen sind einfach nicht perfekt. Es gehört einfach zur Natur des Menschen. Das sagt auch die Bibel. Und ich habe mir überlegt, mich selbst und auch vielleicht jeder von euch, dass ihr euch mal fragt, stellt ihr Gott gut dar mit dem, was ihr tut, wie ihr lebt? Wenn jemand dich trifft und mit dir redet oder auch nur sieht, wie du lebst, ganz egal, ob du weißt, dass er dich beobachtet, würde der dann sagen, oh ja, ich will auch Christ werden, scheint ein cooles Ding zu sein? Oder wird er dann sagen, nee, auf keinen Fall? Wie er gesagt hat, manche sagen so und tun aber was ganz anderes. So, lebst du das, was du glaubst? Lebst du das, was du sagst, dass du glaubst? Weil er hat auch gesagt, Glaube ohne Gehorsam geht nicht, gibt's nicht. Wenn du wirklich glaubst, dann tust du das auch, was du glaubst. Wenn ich was glaube, wenn ich von was überzeugt bin und das dann nicht umsetze, dann glaube ich es auch nicht wirklich. Also, ja. Ja, stell dir vor, du hättest Justin vielleicht kennengelernt, bevor er berühmt geworden ist, so wie vielleicht die anderen Christen, die er vorher kannte, und hättest ihn dadurch weg von Gott gebracht, durch deine Lebensweise. Und er hätte dann vielleicht nie wieder den Weg nochmal auf sich genommen, es nochmal ausprobiert und nochmal eine Chance gegeben dem Ganzen. Da wären viele Menschen wahrscheinlich nicht, die dann vielleicht gar nichts von Gott gehört hätten ohne ihn. Und obwohl diese Menschen alle so unperfekt sind und alle so einen wirklich, wirklich auf die Palme bringen können, man auch sich selbst teilweise, glaube ich, auf die richtig aufregen kann über sich selbst, wenn man manche Dinge von Distanz betrachtet, nachdem man was getan oder gesagt hat. Trotzdem verlangt Gott von uns, dass wir die Menschen lieben. Immerhin hat er es geschafft, mich zu lieben. Er hat es geschafft, dich zu lieben. Dann kann er auch verlangen, dass wir die anderen lieben, die er auch liebt. Und was wäre das für ein Zeugnis, wenn wir die Menschen verachten, die er geschaffen hat? Wir sollen nicht lieben, was sie tun. Wir sollen die Menschen lieben. Dazu steht in 1. Johannes 4, Vers 12. Den habe ich schon sehr oft aufschreiben müssen früher. Der hängt bei uns noch in der Küche. Da steht, niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen geworden. Oder bei uns steht dann, seine Liebe erfüllt uns ganz. Wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns. Wenn wir einander nicht lieben, wie kann Gott bei uns bleiben? Wie soll das funktionieren? Willst du ein Grund sein, dass Menschen verloren gehen? Willst du dafür verantwortlich sein? Vielleicht bist du dann trotzdem gerettet, stehst irgendwann vor Gott und er sagt dann, ja, den hätten in den Himmel kommen können, aber die wollten dann doch nicht mehr, als sie gesehen haben, was du da gemacht hast. Die waren vielleicht so knapp davor, sich zu entscheiden und dann war die Entscheidung ganz leicht dagegen, als sie dann vielleicht dich haben irgendwas sagen sehen. Vielleicht über irgendjemanden gelästert. Wenn wir hier in der Gemeinde sind und jemand kommt neu in die, keine Ahnung, in irgendeinen Dienst rein, und dann reden wir da schlecht über irgendeinen anderen, der schon ewig da ist und der neu dabei ist, denkt sich, ja, sie sind auch nicht anders als die bei mir auf der Arbeit. Was unterscheidet dich von den anderen? Worin sind wir hier anders? Was ist der Unterschied? Das ist die Liebe. Wenn die Liebe nicht da wäre, wären wir genauso wie alle anderen. Dann würde uns nichts davon unterscheiden. Dann könnten wir genauso leben wie vorher. Die Liebe ist das Einzige, was hier zählt. Ist das Wichtigste von allem. Wie oft haben mir meine Eltern gesagt, wie schlecht Streit ist. Wie oft haben die versucht, mir das einzutrichtern. Tausendmal. Und ich habe es ewig nicht verstanden oder wollte es auch nicht verstehen. Das muss man tausendmal hören. Und wenn man hier tausendmal drüber predigt, dann ist das so. Hört euch Predigten dazu an. Also ich glaube, weiß nicht, ob das heute reicht. Und da steht auch in 1. Timotheus 12, Vers 8 noch zum Thema Streit. Ich möchte, dass die Männer, Frauen mit inbegriffen, wenn sie ihre Hände zu Gott erheben, ein reines Gewissen haben, keinen Groll gegen jemand hegen und untereinander nicht zerstritten sind. Wenn du hier stehst, ja, ich liebe dich, Jesus, und keine Ahnung, hast aber eben noch dem einen, was weiß ich, wie dumm angemacht, weil irgendwas nicht funktioniert hat mit irgendeinem Dienst, wo ihr zusammenarbeiten musstet, dann bist du ein Heuchler. Bring das in Ordnung. Und wenn du dabei stehst und Gott um Vergebung bittest, okay. Und wenn du danach dann zu den Menschen gehst und um Vergebung bittest, okay. Aber wenn du hier stehst und danach erhobenen Hauptes wieder rausgehst, die Person ignorierst, dann ist das Heuchlerei. Das ist nicht echt. Alles, was du irgendwie mit einem Menschen hast, die hier in der Gemeinde sind, dem wirst du nicht entgehen können. Ich hatte auch mit einer Person ein Problem, jetzt nicht einen direkten, offenen Streit, aber ich wusste, da ist irgendwas. Und als ich wieder an den Punkt kam, wo ich irgendwie Kontakt zu der Person haben musste, habe ich mich dazu gezwungen, die Person anzufragen, zu telefonieren und wir haben das geklärt. Und wenn du vor allem, wenn du dich entziehst, einer Person, mit der du Streit hast, heißt Distanz, der Kopf macht sehr, sehr viel weiter. Der macht aus dem kleinen Streit den Menschen zu einem Monster. Und das war bei mir auch so. Ich habe so schlecht über diese Person gedacht. Wenn du dann mit der redest und die ist vor dir, denkst du, was lief da in meinem Kopf ab? Einfach nur, weil du den Kontakt nicht gesucht hast und weil du dich distanziert hast und dein Kopf in Ruhe weiterarbeiten konnte und dann immer wieder Ideen dazu kamen, was die Person noch alles nicht gut kann oder was noch, worin die dich noch verletzt hat. Irgendwann hat mein Vater mal angefangen, dann, wenn Streit war, ist er aus dem Raum rausgegangen. Oder er hat uns rausgeschickt. Das war auch eine Methode. Und hat meistens vorher auch nochmal kurz angedeutet, dass es gerade hier nicht cool ist. Aber er hat uns auch nicht, also man kann ja keinen Streit einfach so beenden. Also er kann keinen Streit beenden, der zwischen zwei anderen Menschen ist. Das müssen die machen. Lass Streit nicht lange leben. Kann ich deine Bibel kurz haben? Die wollte ich eben eigentlich schon. Danke. Nee, nur. Hab immer deine Fliegenklatsche dabei. Sonst vermehrt sich der Streit sehr schnell, wie die Fliegen. Dann geht's immer weiter und weiter und weiter. Wenn du der Person nicht vergeben hast, die dir nicht vergeben hat, dann kommt wieder ein kleiner Twist und dann gibt's wieder was und es wird immer größer und größer und größer. Und es hört nicht mehr auf. Du musst aufräumen. Was auch immer da ist, ihr müsst das klären. Und dann kommt hier noch eine Bibelstelle, Epheser 6, Vers 12, habt ihr wahrscheinlich auch schon tausendmal gehört. Unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen Gewalten, gegen die Weltenbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Der Kampf ist nicht zwischen mir und dem Raphael. Der Kampf ist meistens auf geistlicher Ebene. Das heißt, all das, was du jetzt raushaust, der Teufel steht uns daneben und lacht sich eins ins Fäustchen. Der lacht sich kaputt und denkt sich, ja, schon wieder einen rumgekriegt. Also, ihr müsst das immer wieder denken, dass es noch eine andere Welt gibt. Weil wenn ihr das nicht im Kopf habt, dann sehe ich den Raphael als Feind. Und nicht den richtigen Feind. Wenn ihr das habt, wenn ihr diese Distanz habt, kann man einen Streit ganz anders lösen. Und ein Problem ganz anders aus der Welt schaffen, als wenn ihr was gegen die Person habt. Es geht nämlich nicht um die Person, es geht um das, was getan wurde. Und das, was getan wurde, kam möglicherweise aus irgendeiner Idee, die nicht von der Person selbst kam. Es kann auch sein, weil die Person von Natur aus nicht perfekt ist. Aber es gibt eine zweite oder eine dritte, wie nennt man das denn, eine geistliche Welt. Wir als Christen müssen eine Einheit darstellen. Was unterscheidet uns sonst von den anderen? Wie beschämend wäre es, wenn ein Unternehmen beispielsweise eine bessere Einheit im Team hat als eine Gemeinde, dessen vorrangigster Auftrag Menschen sind und kein Profit wie bei vielen Unternehmen? Wie peinlich wäre das? Was für eine Zeitverschwendung ist es, wenn wir uns gegeneinander anfeinden, obwohl die Ursache für den Streit nicht beim Gegenüber zu finden ist? Da spielen geistliche Mächte eine Rolle, die sich jedes Mal freuen, und wenn Streit nur anfängt. Deswegen hab deine Fliegenklatsche dabei und hau so fest du drauf, wie es geht. Fakt ist, Gemeinde besteht aus Menschen. Ohne Menschen keine Gemeinde. Und eine Gemeinde kann nicht existieren, wenn keine Liebe da ist. Wenn sich jeder hasst, geht der eine weg, weil der andere blöd zu dem war, dann geht wieder der nächste. So wird das nie was, Leute. So wird das nie was. So wird die Gemeinde vielleicht mal groß anfangen, alles cool, und dann kommen irgendwelche Probleme, Kleinigkeiten, und einer nach dem anderen wird ausgesiebt. Bis dann einer da steht allein und sich wieder neue Leute sucht, dann gibt's dann auch weniger Probleme, weil dann weniger Leute da sind. Und dann fängt das Problem von vorne an. Ja. Gesegnet, um ein Segen zu sein, ist unser Leitspruch, oder den wir ja eigentlich jeden Sonntag sagen. Wir sind gesegnet. Wir sind gesegnet auch mit Liebe von Gott und mit Vergebung. Und die können wir weitergeben und sollen wir weitergeben. Das ist genauso wie das Beispiel aus der Bibel, da habe ich jetzt nicht die Bibelstelle leider, mit dem, wo dem einen die Schulden erlassen wurden und der dann gerade zu seinem nächsten Schuldner geht und sagt, ja, du schuldest mir was. Der hat gerade seine Schuld erlassen bekommen von seinem Gläubiger. Und dann geht er zu seinem Schuldner und sagt, gib mal das Geld rüber. Ich glaube, es tut weh, aber stell dir vor, was würde Gott sagen in deinem Alltag, wenn er dich sieht? Ich glaube nicht, dass ich da immer stolz drauf bin, was ich dann sage oder tue. Ja, und als Gemeinde, die aus Menschen besteht, packen wir mit an. Das ist genauso wie in der Ehe. In der Regel muss man sich auch mit der Familie vertragen. Sonst ist es vielleicht nicht so schön. Wenn ich Gott heirate, er hat viele, viele Kinder, muss ich auch mit den ganzen Geschwistern oder, ja, wie nennt man es, Schwägern, Schwagern, vielleicht, eigentlich, ja, Schwager würde ich sagen, oder Geschwister, zurechtkommen. Zum Glück nicht mit der ganzen Welt. Ich glaube, das wäre noch ein bisschen schwieriger. Aber mit einer Gemeinde. Ja, und wenn du eben sagst, dass du ihn heiraten willst, du bist vielleicht verlobt, dann brauchst du auch ein Zuhause. Und das ist eben eine Gemeinde. Gott baut nicht jedem sein eigenes Häuschen hier auf der Welt. Da hat nicht jeder seine eigene Gemeinde. Wo er jeden Sonntag hingeht. Nee, der macht jeden Sonntag gerne Familienfeiern. Das mag der. Und du bekommst hier deine Nahrung, dein geistliches Futter. Und hilfst aber auch genauso mit. Ja, Menschen sind toll. Wir sagen das nochmal zusammen, ich liebe Menschen, okay? 1, 2, 3. Ich liebe Menschen. So, und dann darfst du dich fragen, für die, die jetzt vielleicht schon in der Gemeinde sind, vielleicht auch schon eine ganze Weile, ich habe das auch in der letzten Predigt gesagt, entlastest oder belastest du deine Gemeindegeschwister, deine Leiter, wer auch immer um dich herum ist in der Gemeinde? Machst du ihm oder ihr seinen Dienst einfacher oder schwerer? Siehst du Not und gehst zur Hand, selbst wenn du nicht unbedingt gefragt wurdest? Das ist so ein Stück weit einfach Familie und Liebe. Wenn ich Liebe habe, dann versuche ich, ja, es kommt gleich. Ja, schaust du darauf zu tun, was dir Spaß macht und deine Wünsche zu befriedigen oder darauf, wie du Gott in seiner Gemeinde dienen kannst? Freuen sich die anderen Familienmitglieder, wenn du sonntags in den Gottesdienst kommst? Oder verlassen sie irgendwann die Gemeinde, wenn sie dich zu oft sehen müssen? Das muss nicht immer an dir liegen. Missverständnisse gibt es ja auch, wo die dann sagen, ja, der war so fies zu mir und du hast das überhaupt nicht so gemeint. Aber was ist primär dein Ziel? Wofür willst du bei anderen bekannt sein? Was wäre, wenn wir alle so wären? Dass wir als Ziel hätten, dem anderen höher zu achten als uns selbst. Und dem anderen zu helfen, wenn jeder so denken würde, wir würden alle viel weniger Stress haben hier, in manchen Dingen, manchen Bereichen, manchen Diensten. Es wäre alles um einiges einfacher. Wenn nur ein paar so sind, werden die ausgenutzt. Und die anderen, ja, können halt die Füße hochlegen, so. Deswegen sollte dein Ziel sein, mach das Richtige, sei ein Diener und kein Bedienter. Wie schön wäre es, wenn wir uns darum liebevoll zanken würden, wer welchen Dienst machen darf. Das ist dann auch kein Streit. Da weint der Feind. Warum helfen die sich? Wenn der Leiter Schwierigkeiten hätte, jeden einteilen zu können, anstatt jeden Sonntag selbst einspringen zu müssen. Und wenn wir alle Veränderungen, die vielleicht ein Leiter mit reinbringt, vor allem jetzt durch Grow kommen viele neue Dinge, mit Freude, Eifer und Unterstützung begrüßen würden. Wie viel motivierter wäre auch der Leiter, wenn er merkt, seine Herde ist dabei und die packt mit an, hat vielleicht noch neue Ideen, die sie mit reinbringt und will mit aufbauen. Was können wir als Gemeinde alles rocken, wenn das so wäre? Und ich glaube, dass es schon einige Menschen gibt, die so sind, aber nicht alle. Also frag dich, bist du jemand von dieser Sorte Mensch? Wie viel mehr Freude hätten wir hier, wenn keiner Angst hat, irgendwie ausgenutzt zu werden und wenn jeder darauf schaut, was er geben und nicht, was er nehmen kann. Die Gemeinde wäre kein Pflichterfüllungsort mehr, das habe ich letztens im Oktober auch gesagt, sondern könnte der Hotspot unserer Leben sein. Einfach wirklich ein Ort, wo du gerne hingehst, wo du einfach weißt, das ist deine Familie. Da wirst du gebraucht, du bist wertgeschätzt. Also ich persönlich, wenn ich jetzt sage, was sind meine Hobbys, wenn ich die Gemeinde habe, viel mehr brauche ich nicht. So, und ich bin damit erfüllt und ausgefüllt und es macht Spaß. Was auch noch ein harter Satz ist, im Prinzip ist alles, was du tust, was nicht aus der Liebe kommt, Sünde. Ich glaube nicht, dass ich weiß nicht, ob ich nur 10% am Tag von den Dingen, die ich tue, mit Liebe, also aus Liebe heraus komplett tun würde. Weiß ich nicht, kann ich nicht definieren, aber wenn man so denkt, gibt es viel Potenzial. Viel Potenzial. Ja, ich möchte gleich, das kommt gleich noch. Gleich bevor ich zu dem Punkt komme, wo ich euch die Möglichkeit gebe, denen, die es noch nicht gemacht haben, euer Übergabegebet, also Jesus euer Leben wirklich geben zu können, wollte ich noch was sagen, was ich gerade vergessen habe. Ist ziemlich ärgerlich. Ja, ich mache jetzt schon mal ein bisschen weiter. Und wenn es noch kommt, dann sage ich es noch. Also was passiert mit deiner ganzen Sünde, wenn du Jesus jetzt im Gebet annimmst? Sie wird von dir abgewaschen. In 2. Korinther 5, Vers 17 steht, ist jemand in Jesus, so ist er eine neue Kreatur. So, das ist meine alte Kreatur. Habt ihr auch von der letzten Predigt vielleicht schon gesehen? Das ist meine Vergangenheit quasi. Und dein alter Mensch, der ja von Natur aus sündigt, ist dadurch gestorben. Du kannst ein altes Ich abstreifen und neu anfangen. Also wenn ich jetzt mein Gebet spreche gleich, ist der Mensch tot. Dann stehe ich hier neu, mit neuen Klamotten, kann von vorne anfangen und es ist erstmal nichts da an Sünde. Die ist weg. An den tiefsten Tiefen des Meeres hat Gott sie hingeschmissen. Den Menschen gibt's nicht mehr. Der ist tot. Du kannst ihn natürlich wieder auferstehen lassen, wie ein Zombie, ist aber gruselig. Also mach's lieber nicht. Lass ihn einfach tot. Ja, und du kannst komplett neu anfangen. Wirklich ganz von vorne. Alles andere, alles Alte, alles Schlechte ist abgewaschen, ist weg. Ja, ich wollte was zur Anwendung sagen, weil man kann viele schöne Reden schwingen und ich glaube auch nicht, dass ich jedem von euch jetzt sagen kann, was er tun muss, aber eine Sache, die definitiv wichtig ist, ist beten. Wenn du gerade nicht weißt, ob irgendwas in deinem Leben ist, was du noch in Ordnung bringen musst, frag Gott und bring es in Ordnung. Entschuldige dich lieber einmal zu viel als zu wenig. Ich bitte lieber einmal mehr um Vergebung, als dass ich das irgendwie vergessen habe und dann doch noch was zwischen mir und Gott steht. Es schadet dir nicht. Es wird den Menschen, denen du das dann sagst, vielleicht sogar überraschen. Und vielleicht kommt der dann mit Sachen, die er sich vorher nicht getraut hat zu sagen. Also sei demütig in allem, was du tust. Ob es jetzt das angeht oder auch hier in der Mitarbeit angeht oder im Leben als Gemeindefamilie. Sind wir eine Familie oder sind wir ein Unternehmen. Und wenn du jetzt sagst, ich habe jahrelang nichts gemacht und könnte eigentlich was machen oder ich weiß, Gott will mich in dem Dienst oder das sind auch wieder Sachen, die du Gott fragen musst. Ich will dich nicht in irgendeinen Dienst drängen, wo du gar nicht hingehörst. Und wenn nicht, kannst du auch ausprobieren. Also wenn du nicht jetzt 100% weißt, ist das das Richtige, probier aus und bete parallel dazu. Und du kannst den Dienst wieder beenden, wenn es nicht passt. Du hast die Freiheit, einfach ein paar Monate reinzugucken und dann halt auch vorher zu sagen, dass du es ausprobieren möchtest, damit das feststeht, dass du nicht jetzt fest eingeplant wirst. Aber die Möglichkeit ist da. Wir sind eine Familie, wir wollen neue Dinge kennenlernen und unser Ziel ist, dass wir jedem helfen können, dass er seine Bestimmung findet in dieser Gemeinde und seinen Weg und seine Berufung findet, die er hat. Ja, also probier aus. Und bring das in Ordnung, was noch zwischen dir und Gott oder zwischen dir und anderen Menschen steht. Weil was zwischen dir und anderen Menschen steht, steht auch zwischen dir und Gott. Bring das in Ordnung und lass Streit keine, gib Streit keine Macht. Ganz egal, wie sehr du im Recht bist und ganz egal, wie sehr du denkst, dass der andere voll daneben liegt. Steck lieber einmal zu viel ein. Wenn es dir dann schlecht geht, hast du Gott und du hast andere Familienmitglieder, Gemeindemitglieder, zu denen du hingehen kannst. Ja. So, und wer möchte, kann jetzt mit mir aufstehen. Ich komme jetzt zum Ende, dann kommt das Übergabegebet für alle, die mitsprechen wollen oder mir nachsprechen wollen. Und wenn du das von ganzem Herzen mitbetest, ja, wirst du alle Sünden abgegeben haben und kannst ganz von vorne beginnen. Und dann ist dieser Mensch hier nicht mehr da. Den gibt's da nicht mehr. Okay. Wenn du bereit bist, dann fangen wir an. Herr Jesus, ich glaube, dass du für meine Sünden am Kreuz gestorben bist. Bitte vergib mir. Komm du in mein Herz und sei der Herr in meinem Leben. Ich will dein Kind sein. Amen. So, ab dem Moment, wo du gesagt hast, vergib mir, ist die Last weg. Du musst deinen Rucksack nicht mehr mit dir schleppen. Und ja, wenn du den Schritt gemacht hast, dann kannst du dich auch per E-Mail an pastor@cclm.de wenden und das gerne mitteilen, wenn es heute dein erstes Mal war. Ja, und dieser Antrag gilt immer noch, auch wenn du es heute nicht gebetet hast. Du kannst es auch gleich zu Hause machen, wenn du zu Hause sitzt im Livestream. Jesus kniet vor dir die ganze Zeit und wartet. Und wenn du es in einem Jahr machst, dann machst du es in einem Jahr. Aber irgendwann heißt meistens niemals. Also nimm dir irgendwann zum Jetzt. Dankeschön. Und ja, das war's von meiner Seite aus.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.